Montagabend, 9. März 2006. Sebi, Egel, ich, wir sitzen am Stammtisch. Es ist irgendwie ungewohnt, dass wir wieder in einer virtuellen Realität angekommen sind. Die letzten beiden Stammtische hatten irgendwie was Besonderes.
Ja, und du bist auch gerade in einer ganz anderen Zeit angekommen. 10 Jahre vor dem ersten deutschen Meistertitel. Stark.
Habe ich jetzt gerade 2016 gesagt.
Ja, nein, 2006 hast du gesagt.
Wow.
Ist gut, dass wir, also so lange wollte ich heute nicht ausholen, wenn ich ehrlich bin.
Aber okay. Fangen wir nochmal neu an. Es ist Montagabend, der 9. März 2026. Und trotzdem sitzen wir zu dritt am Stammtisch in der virtuellen Realität. Die letzten beiden Stammtische, die waren anders.
Surreal, nee. Was waren denn die letzten beiden? Also wir hatten, du und ich, wir waren beim Christian.
Richtig, wir hatten einen Besuch in Christian Winklers Gartenhäuschen. Mhm. Und davor hatten wir einen Besuch in der Bierstube.
Stimmt, Mensch.
Hatten wir auch noch.
Und seitdem ist nichts mehr passiert, gell? Also Zeit vergeht.
Ja. Also zumindest an diesem Stammtisch ist seitdem nichts passiert. Ja, deswegen sitzen wir jetzt hier wieder.
Meine ich ja.
Nee, das ist gut. Jetzt habe ich mich schon vorbereitet.
Ja. Was?
Ja, hier wollte jetzt...
Also doch eine andere Dimension.
Nee, wollte jetzt vom Wochenende hier, 3. März 2006, gerade 2-1 daheim gegen die Lausitzer Füchse gewonnen. Es ist, wir hätten, also lass uns beginnen.
Okay, jetzt wissen wir das auch. Wo hast du das jetzt auf die Schnelle gefunden?
Tatsächlich findet man so Sachen wenig detailreich beim Kicker immer noch ganz gut. Also das
und ist, du warst dabei, nehme ich an, damals?
Ja, natürlich.
Siehst du?
Gut, damit wir jetzt wieder in der jetzigen Dimension ankommen und über den Münchner Eishockey-Kosmos sprechen, verlieren wir bitte keine Zeit. Legen wir los. Pack mal's.
Wir sind der Münchner EHC. Der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz schlägt weiß und blau.
Und damit herzlich willkommen zum Münchens Eishockey-Stammtisch mit der Nummer 201. Wir sind in der nächsten 100 angekommen, das ist sehr schön. Und während wir quasi in der nächsten 100er-Reihe angekommen sind, wird die Deutsche Eishockey-Liga demnächst in der geilsten Zeit des Jahres ankommen, nämlich in der Playoff-Zeit. Es sind noch 2 Hauptrundenspiele und wir haben uns gedacht, bevor diese Hauptrunde zu Ende geht, bevor wir zum Showdown kommen an Spieltag 51 und 52, müssen wir uns an diesem Stammtisch nochmal zusammensetzen und die ein oder andere Thematik besprechen. Seht ihr das genauso?
Aber hallo.
Jetzt waren wir doch nicht da.
Ganz wichtige Frage, weil der Egel und ich ja den Besuch im SAP-Garten bei Christian Winkler zu zweit gemacht haben. Sebi, wie geht es dir? Deine 5. Jahreszeit ist vorbei. In welchem Zustand bekommen wir dich hier wieder?
Noch ein bisschen malat, aber es ist auf dem Weg der Besserung.
Ein bisschen malat?
Ja.
Aber es geht für ein Sebi jetzt quasi in seine 6. Jahreszeit dann.
Richtig, genau.
Das Strasser-Universum ist irgendwie hat noch mehr Dimensionen.
Ja.
Ja.
Von denen, Egel, glaube ich, wir mindestens eine nicht ganz nachvollziehen können.
Mindestens eine, ja.
Gucken wir mal drauf. Also, der Egel und ich, damit nochmal der Querverweis auf Folge 200, unser zweistündiges Gespräch, ich glaube 2 Stunden 15 waren es, Egel, mit Christian Winkler, noch weiterhin sehr hörenswert, alles rund um den Münchner Eishockey-Club, da wollen wir nochmal drauf verweisen, hat sehr viel Spaß gemacht. Haben wir veröffentlicht am 20. Februar, das war quasi während der Olympischen Winterspiele. Da frage ich jetzt mal ganz vorsichtig, sollen wir noch irgendein Wort zu den Olympischen Winterspielen verlieren? Also von meiner Seite eher nicht. Ich glaube, es gibt genügend Formate, die das sehr intensiv getan haben. Ich glaube, wir können grundsätzlich froh sein, dass die Münchner Beteiligten zwar unversehrt zurückgekommen sind, auch wenn einer von ihnen mittlerweile verletzt ist, was wir nachher thematisieren werden. Aber ich glaube, dabei können wir es zumindest, was die Olympischen Spiele angeht, belassen, wenn das für euch okay ist.
Ja, absolut. Also Ich hätte jetzt eher gesagt, wenn man jetzt zurückschaut auf unser Gespräch mit Christian Winkler, sieht man, was Eishockey für ein Tagesgeschäft ist, weil seitdem hat sich ja schon wieder ein bisschen was getan und ein paar Dinge, finde ich, sehen jetzt in der Ausgangssituation anders aus als noch zu dieser Zeit.
Und damals war ja auch, ich kann den Satz jetzt nicht eins zu eins zitieren, es kommt auch drauf an, wie die Olympischen Spiele verlaufen, wie man dann rauskommt. Mhm. Damals war man ja, ich sag mal so, wir waren alle so noch ein bisschen, ja komm, das wird schon noch so ein bisschen, wurde es ja dann nicht.
Ja.
Aber verweisen wir auf die Kollegen in der deutschen Eishockey-Podcast-Szene, die das sezieren. Wir wollen das Münchner Eishockey sezieren. Mittlerweile, wir haben 50 Spieltage absolviert und es gibt Entscheidungen, die nehmen wir mal vorneweg. Der sportliche Abstieg von den Dresdner Eislöwen steht fest. Die Kölner Haie als Hauptrunden-Champion stehen fest. 5 von 6 Playoff-Plätzen fürs Viertelfinale sind bereits vergeben, wenn auch nicht die Position. Die hat nur Köln sicher. 3 von 4 de facto Pre-Playoff-Plätzen sind safe. Da müsste schon ein mittelschweres Wunder passieren, als dass Augsburg da noch reinflutscht. Dementsprechend schauen wir mal, vielleicht in dem Zuge der Vollständigkeit halber, geben wir euch das noch tabellarisch mit. Die Kölner Haie auf 1, dann im Viertelfinale zusammen mit den Haien Straubing, Mannheim, München und Ingolstadt. Um den letzten Spot im Viertelfinale, den fixen Spot im Viertelfinale, duellieren sich die Eisbären Berlin und die Fischbauern Pinguins Bremerhaven. Und ja, wie gesagt, de facto sicher in den Pre-Playoffs Nürnberg, Wolfsburg und Schwenningen. Augsburg ist da, glaube ich, eher zu vernachlässigen. Ich glaube, die müssten, glaube ich, 20 Tore und 6 Punkte aufholen in 2 Spielen. Das würde ich jetzt eher mal einklammern, ob das wirklich so kommt. Vielleicht zur Erinnerung, die Ausgangslage vor der Olympiapause. Damals München auf Rang 4 mit 84 Punkten. Ein Platz dahinter Straubing 83, ein Platz davor Ingolstadt 85, davor Mannheim 89. 6 Spiele sind seit dem Wiederbeginn der deutschen Eishockey-Liga absolviert worden. Straubing dabei mit der optimalen Punkteausbeute von 18. Dann aber schon München mit 13, Köln mit 12. Und wenn man jetzt nur auf die direkten Kontrahenten um die vorderen Plätze guckt, Mannheim mit 11 Punkten und Ingolstadt mit 6. Ja. Der klare Verlierer, das sind die Panther aus Ingolstadt. Und so hart, glaube ich, müssen wir jetzt tatsächlich sein, trotz einer Punkteausbeute von 13 Punkten aus 6 Spielen, die ja nicht so schlecht ist, ist einer der kleinen Verlierer da vorne, muss man sagen, mit der Ambition Champions Hockey League, ist der EHC Red Bull München. Und wenn wir ganz ehrlich sind, das können wir an 2 Spielen schon mal festmachen, weil das sind 2 Spiele, in denen du 2 Punkte, ich würde fast sagen, etwas fahrlässig liegen gelassen hast. Die würden dir jetzt nämlich eine verbesserte Ausgangslage geben, denn jetzt mal der Blick auf die aktuelle Tabelle. Straubing auf 2, 101 Punkte. Mannheim auf 3, 100 Punkte. Und dann München mit 97. Wenn wir jetzt mal diese Punkte drauflegen, die da verloren wurden, dann würden sich die Plätze 2 bis 4 innerhalb von gerade mal 2 Zählern bewegen. Und das ist ein Problem.
Ja, ein massives. Aber ich möchte mal sagen, jetzt wo du die Tabelle so vorgelesen hast, eigentlich ist sie wenig überraschend. Also die ersten 7 hätten die meisten Leute auf die ersten 7 Plätze getippt, in anderen Reihenfolgen bestimmt und untereinander durchmischt. Aber ich glaube, die Top 7 sind die Top 7, die man als die Top 7 Teams auch erwarten würde in dieser Liga. Und die letzten 4 sind, glaube ich, auch die 4 Teams, die man als die Vereine eher gesehen hätte, die unten spielen. Von daher glaube ich, dass, was diese Konstellation anbelangt, da wenig Überraschendes in der deutschen Eishockey-Liga passiert ist. Aber natürlich die Zusammensetzung und Reihenfolge der Top 7, über die kann man natürlich dann vortrefflich diskutieren. Ich bin da bei dir, diese 2 Punkte tun jetzt extrem weh. Ganz, ganz entscheidend wird, glaube ich, der kommende Freitag. Also wir müssen unsere Hausaufgaben machen, da brauchen wir nicht reden. Wir spielen gegen Straubing. Okay. Die können wir selbst mit dem Sieg nicht mehr einholen, also nicht mehr aus eigener Kraft. Und die lieben Adler müssen nach Berlin, so viel ich weiß.
Sollen wir gleich mal kurz aufs Restprogramm gucken?
Ja, die Adler müssen nach
Steilvorlage. Also, München am Freitag zu Hause gegen Straubing und am Sonntag zum Abschluss der Hauptrunde in Berlin.
Oh.
Straubing dementsprechend am kommenden Freitag auswärts in München, dann in Köln. Mannheim zu auswärts Berlin und dann zu Hause Schwenningen.
Mhm.
Und der Vollständigkeit halber noch Ingolstadt, wobei die ja in dieser Konstellation eigentlich kaum noch eine Rolle spielen. Zu Hause Augsburg und auswärts Iserlohn.
Mhm.
Das sind allesamt Spiele, wo jedes dieser Teams ordentlich stolpern kann.
Mhm.
Das heißt, an sich ist noch nichts verloren, nur die Ausgangslage ist für den Eishockey-Club natürlich denkbar ungünstig. Denn verlierst du gegen Straubing,
ist vorbei.
Ehrlicherweise gewinnst du auch nur in der Overtime, nur gegen Straubing. Ist der Kars eigentlich mit der Qualifikation zur Champions Hockey League über die Ligaplatzierung eigentlich bissen.
Und wichtige Rolle in der ganzen Konstellation spielt tatsächlich auch Berlin, weil die gegen uns noch spielen und gegen Mannheim noch spielen. Und Berlin kämpft um jeden Punkt gegen Bremerhaven um die direkte Playoff-Qualifikation. Das heißt, Berlin wird nichts abschenken. Und gegen Mannheim und München wird Berlin sowieso dreimal nichts abschenken. Brauchen wir auch nicht diskutieren. Ja, spannend, aber aktuell sehe ich uns da auf der schlechtesten Ausgangsposition. Ist einfach so. Und ich hoffe sehr, dass wir jetzt durch das letzte Spiel und man kann sie auch positiv sehen. Die letzten drei Spiele, da hast du dreimal hinten gelegen und bist dreimal noch so zurückgekommen, dass du gepunktet hast. Das spricht auf jeden Fall für die Mannschaft. Allerdings solltest du halt schauen, dass du nicht immer hinterherlaufen musst.
Ich find's Moral gut. Stimmt. Das waren halt aber auch Gegner, wo deine individuelle Klasse auch fruchten kann, wenn du sie einsetzt. Das wird in den Playoffs ein bisschen anders sein. Da wirst du ein anderes Hockey spielen, das ist bekannt. Da wird jeder Fehler sofort bestraft. Da kommt es dann auch auf Special Teams an. Aber grundsätzlich, das Gefühl, ein Spiel ist definitiv nicht verloren, auch wenn du mal mit zwei hinten bist, ist auf alle Fälle eine Grundtugend, die wir aus dem Münchner Eishockey-Kosmos wirklich kennen und die über eine gewisse Zeit verloren gegangen ist, die jetzt aber wieder da ist. Und das ist gut. Der Vollständigkeit halber die Ergebnisse 4-0 zu Hause gegen Ingolstadt, das war 3 Tore zu hoch. So fair muss man sein.
War's.
4-2 in Augsburg gewinnen, das ist ein Derby-Sieg, hast du dir gezogen. Auch durch individuelle Klasse, fein. Dass du zu Hause gegen die Kölner Haie knapp mit 0-1 verlierst, das war ja schon halber das Playoff-Hockey und so ein Spiel kann auch mal kippen. Du hast aber diesen souveränen Hauptrundensieger dreimal in dieser Saison geschlagen und auch dieses Spiel hätte in eine andere Richtung kippen können. Das heißt, du bist quasi, wenn du alles aufs Eis bringst, bist du mit der, nennen wir sie mal, Übermannschaft der Hauptrunde, auf Augenhöhe.
Mhm.
Mindestens. Positiv. Also, um dieses Spiel geht es uns nicht. Es geht wirklich um die liegengelassenen Punkte in Iserlohn und zu Hause gegen Frankfurt. Das ist nicht notwendig. Das ist einfach nicht notwendig. Die Begründung, die ja auch so ein bisschen drin war, ja, vor den Playoffs möchte man sich ja auch nicht mehr groß verletzen. Das kann ich schon irgendwo nachvollziehen. Ist aber natürlich mit Blick auf eine Ausgangslage mit Champions Hockey League Ambitionen nicht förderlich.
Nee. Also, mal ehrlich, bei allem, was du sagst, bin ich bei dir. Die Nummer in Iserlohn sind es immer komische Spiele irgendwie und ich habe immer das Gefühl, es wird in Iserlohn immer irgendwie schlecht spielen. Oder unglücklich spielen. Ich glaube, unglücklich trifft es eher als schlecht. Vor allem übrigens dann, wenn der Sevilla Public Viewing veranstaltet, möchte ich mal in den Raum stellen, dann laufen die Dinge auch.
Gewonnen, hallo?
Also unglücklich. Frankfurt, also von den, glaube ich, 5 schlechtesten Eishockeyspielen, die ich diese Saison gesehen habe, haben wir 3 davon, waren München gegen Frankfurt. vielleicht gefällt mir das auch einfach vom Stil nicht, der da gespielt werden muss, auch ein bisschen, wenn der Gegner das dementsprechend dagegen spielt. Und der Tom Bokel weiß auch, wie er gegen München zu spielen hat. Auch da kann man aber wieder was Positives rausziehen. Für so manchen Spieler, der einen langen Durchhänger hatte, war das vielleicht ein extrem wichtiges Spiel.
Willst du gleich auf die ersten Namen eingehen oder will der Sebi vielleicht auf schon ein, zwei Namen reinschmeißen? Weil ich hätte jetzt persönlich den Namensslot hätte ich nach unserer sportlichen Bestandsaufnahme, weil ich glaube, es gibt durchaus 4, 5, 6 Namen, über die wir sprechen sollten, müssten, dürfen.
Ja, dann machen wir das dann im Block gesammelt.
Alles gut. Machen wir das dann nachher im gesamten Block.
Also ich habe euch jetzt, soweit ich es konnte, bis ich mein Mikrofon, meine Kopfhörer wieder drin hatte, weit verfolgt. Aber ihr könnt ja da Gedankenspiele machen, wer gewinnt, wer verliert, keine Ahnung was. Und ich habe auch dem Igelmeier zugehört, aber das tut mir jetzt furchtbar leid für die Eisbären Berlin und für die Adler Mannheim, aber wir werden auf jeden Fall in Berlin gewinnen und noch Dritter werden, weil es kann gar nicht anders kommen, als dass Bremerhaven Berlin noch überholt und wir im Viertelfinale gegen Bremerhaven spielen. Es kann gar nicht anders kommen. Also es ist uns jedes Jahr so aufgesetzt. Also es ist
deswegen verkauft der Sebi gerade auch so eifrig Pins in der Halle, weil die Reisekosten nach Bremerhaven sind ungleich höher als die nach Ingolstadt.
Ja. An dieser Stelle, lieber Sebi, für Radio Wiesentwelt, mach Werbung für den neuen Pin.
Was ist für den neuen? Also für den neuen, neuen?
Ja, den halt jetzt aktuell, den am neuesten hinzugekommenen.
Aber du wolltest doch die Hirose und den Geschichten erst nachher machen mit den Namen.
Ich hätte jetzt einen Werbeslot gegeben, dann reden wir so weiter.
Ich grätsch dir schon noch 2, 3 Mal dazwischen.
Wunderschön. Also, wenn wir jetzt mal, gesetzt im Falle, wir würden jetzt so einlaufen, wie die DEL-Tabelle derzeit ist, dann wäre das Duell im Viertelfinale München gegen Ingolstadt mit Heimrecht München. Es wäre Mannheim gegen Berlin mit Heimrecht Mannheim. Und wir hätten in den Pre-Playoffs Fishtown gegen Nürnberg und Schwenningen gegen Wolfsburg. Das wären jetzt momentan die Ausgangslagen und Köln und Straubing müssten quasi noch warten, auf wen es gegen wen es geht. So gesehen könnten es jetzt auch die Festwochen dann zwischen Berlin und Mannheim werden, weil die treffen ja jetzt auch nochmal aufeinander.
Weißt du, musst dir das mal überlegen, vielleicht so aus Straubinger Sicht, du wirst Hauptrundenzweiter und spielst Viertelfinale gegen Berlin. Welch ein Glück.
Das wäre möglich.
Ja. Ja.
Wobei man sagen muss, Berlin natürlich definitiv noch nicht in der Form, wie man es oder zu was sie imstande sind, was da in diesem Kader steckt. So gesehen ist es wahrscheinlich sogar einfacher, Berlin früher noch in den Playoffs zu haben, als wenn die dann ins Rollen kommen, was ja möglich ist, und dann kriegst du sie im Halbfinale oder vielleicht sogar noch weiter im Finale.
Ich weiß nicht, haben die nicht eine arg kurze Bank im Moment?
Ja, also
mein Hildebrand war jetzt ja, glaube ich, die letzte Hiobsbotschaft, die ich so vernommen habe, die sie dann auch hatten. Ne?
Ich glaube, Bremerhaven ist tatsächlich der gefährlichere Part, der da unten drin rumschlummert momentan. In so
Also Bremerhaven als Gegner würde mich persönlich wahnsinnig nerven, wenn ich ehrlich bin. Ja.
Ich glaube, da bist du nicht der Einzige. Das ist von Reisekosten mal abgesehen, ja. Aber diese Playoff-Serie, die kennen wir halt mittlerweile in- und auswendig.
Ja, eben. Also erstens schon x-mal Cup, zweitens ist es blöd zum Fahren, drittens kann auch schief gehen.
Ja, richtig.
Also Ingolstadt kann auch schief gehen, brauchen wir nicht reden, ne?
Ja, aber dann haben wir es wenigstens kurz und...
Ja.
Ja, nö, auch ich. Vielleicht ist das ja auch alles Taktik von der Mannschaft, weißt du, mit diesen ganzen Enghalten und Verlängerung gewinnen, so nach dem Motto, wir wollen nicht nach Bremerhaven, aber wir zeigen halt am Ende dann trotzdem allen noch, wenn wir wollen. Also ich
glaube nicht, dass sie diese Art von Macke haben, aber gut.
Nee, glaube ich auch nicht, aber man muss sich ja irgendwie
Ja, aber es ist schwieriger geworden seit dem Gespräch mit Christian Winkler. Und ich hätte, um da vielleicht nochmal zurückzuschauen, ich hätte schon von Christian das so vernommen, dass Champions League eigentlich Pflicht ist.
Das ist definitiv etwas, was in den Garden einziehen soll. Königsklassen-Hockey, das hatten wir zuletzt in der Saison 23/24. Wir vermissen es ja auch und das wäre schon fein. Zur Erinnerung, Champions-League-Qualifikation aus der DEL, Tabellenplatz 1, Tabellenplatz 2 nach der Hauptrunde und der Meister. Sollte der Meister auf Platz 1 und 2 oder 2 gelegen haben, rutscht der Dritte nach. Also sicheres Ticket sind nur 1 und 2. Der EHC sollte mal mindestens Dritter werden. Und das ist noch im Bereich des Möglichen. Na, es muss ein bisschen was für den EHC fallen auf dem Eis. Es ist aber nicht unmöglich. Dafür nochmal der Hinweis. Also ein Sieg eigentlich über 60 Minuten gegen Straubing am kommenden Freitag ist Pflicht. Grundsätzlich, um zumindest das Viertelfinal Heimrecht sicher zu haben, reicht ein Punkt an sich.
Aber also habe ich euch jetzt richtig verstanden, die Champions Hockey League wäre euch wichtig. Das heißt, wir werden auf jeden Fall jetzt noch zweimal gewinnen am Wochenende. Wir werden Zweiter und spielen dann gegen Bremerhaven im Viertelfinale, weil die Siebter werden.
Also wenn das immer so läuft, weil das uns wichtig ist, dann kann ich noch ein paar Dinge mehr aufzählen.
Dann wenigstens CHL. Ja, also okay.
Ja, okay.
Jetzt muss ich mal ganz blöd fragen, wann hat das Sebo Rakel das letzte Mal einen Treffer gelandet?
Ach Gott. Ich glaube, das war, also ich kann mich da an die Prediction in dieser Saison erinnern mit der Shutout-Anzahl eines gewissen Torhüters. Das war so die letzte
Prediction. Erste Mal war der Torhüter verletzt, nachdem er zwei hintereinander rausgehauen hat. Ja, also der war auf einem guten Weg und ich habe gesagt, beim guten Torhüter und weil unsere Verteidigung so gut ist. Mhm. Und jetzt schaust du mal, was der andere Torhüter gemacht hat, der ja der Ersatztorhüter, weißt? Wenn es sogar der Ersatztorhüter schafft, mit der Verteidigung.
Der Ersatztorhüter. Alles klar, Sibi. Er ist genauso Ersatztorhüter wie David Letcho damals Ersatztorhüter. Flo, können wir bitte über was Ernstes reden?
Über was Ernstes?
Ja, bitte.
Sind wir dir heute noch nicht ernst genug, lieber Egel?
Na doch, doch, alles gut.
Ist das so?
Ja, ja.
Dann reden wir doch über was Ernstes.
Gut.
Reden wir über die Frage der Torwartposition in den Playoffs.
So ernst gleich.
So ernst. Du wolltest ein ernstes Thema haben.
Okay.
Da ist es. Also, es ist nochmal Montagabend, der 9. März 2026. Jetzt ist es 21.11 Uhr. Ich gehe nochmal auf die Webseite des ERTREPO München. Denn am heutigen Montag sollte bei Matthias Niederberger ein MRT durchgeführt werden. Das hat Oliver David angekündigt gehabt, nach dessen Verletzung am Freitagabend im Spiel gegen Wolfsburg. Der Tenor beim Eishockeyclub war, Bibo Niederberger in den Spielen jetzt, acht Spiele noch in der Hauptrunde, wird jeder seine Eiszeit bekommen. Matthias Niederberger, das ist so ein bisschen durchgeklungen, ein bisschen mehr, weil er eben auch noch Spielpraxis aufholen sollte. Bibo schon im Rhythmus und dann, sag mal, Ausgangslage relativ gleich auf. Das war der offizielle Tenor. Jetzt ist es so, dass sich Matthias Niederberger einmal mehr verletzt hat. Oliver David sprach davon, dass Matthias Niederberger ein ihm bekanntes Pop gehört hätte, was dafür spricht, dass ein struktureller Schaden entstanden ist an seinem Körper. Und das könnte jetzt dazu führen, nochmal, wir wissen es momentan noch nicht besser, dass sich die Torhüterfrage nicht sportlich entscheidet, sondern quasi aus der Situation heraus. Und wir wissen alle, dass die Torhüterposition in den Playoffs eine durchaus mitentscheidende ist. Und jetzt mal losgelöst, ob jemand Präferenzen hat oder jemanden vorne oder hinten sieht, ist das erstmal eine Entscheidung, möglicherweise auf diese Art und Weise hervorgebracht wird, sehr undankbar.
Ja und nein. Also, als Coach wird dir halt die Entscheidung dann ein bisschen abgenommen. Also das kann vielleicht auch Druck vom Kessel nehmen, weiß ich nicht, wie das da intern ist. Für Matthias ist es bitter, brauchen wir, glaube ich, nicht diskutieren. An der Stelle alles gute Besserung übrigens. Wenn es denn das wohlbekannte Blob war, vielleicht stellt sich mir ja morgen früh auch raus, dass es alles halb so schlimm ist, kann ja auch immer noch sein.
Wird sich herausgestellt haben.
Okay. wird dann auch einen Open Locker Room, glaube ich, geben, wo der eine oder andere von dieser Runde wohl Infos kriegen wird. Man muss ja aus allem was Positives ziehen, habe ich ja gelernt. In der letzten
Von wem hast du das gelernt?
Ja, ich glaube, der Managing Director von Red Bull München hat gemeint, dass man auch die positiven Dinge mal rausstellen muss. Und das Positive ist, Simon Wolf kam gegen Wolfsburg ins Tor als Nummer 3. Ich finde, er hat die Sache hervorragend gemacht. Und ich finde es beruhigend zu wissen, dass du da noch einen dritten hinten dran hast, falls Bibo, keine Ahnung, auch noch irgendwie mal eine Auszeit braucht oder mal einen schlechten Tag hat, den du auch da reinstellen kannst und der auch einen guten Job macht.
Ja. Also Simon Wolf, das war schon überzeugend. Vor allem, es war ja ein Kaltstart. Das war ja nicht, dass das irgendwie so, du übrigens ab Minute XY kommst du aufs Eis, weil du halt Spielpraxis auch mal brauchst. Oder du bist quasi von Anfang an drauf und kannst dich mental darauf vorbereiten. Das ist schon eine undankbare Situation. Und dann muss man sagen, okay, ein Ding kassierst du immer mal. Darum geht's auch gar nicht. Das war auch übrigens sehr, sehr gut gespielt von Wolfsburg. Aber dann, als wäre er komplett im Flow, auch auf diesem Niveau im Flow. Und das ist tatsächlich etwas, wo ich sagen muss, da habe ich auch Respekt davor. Das geht ja dann auch über Simon Wolf hinaus. Das geht ja dann auch, was die Torhüterarbeit grundsätzlich angeht, dass dieses Trainingslevel ja einfach mit Antoine Bibot und Matthias Niederberger sehr, sehr hoch ist, was Simon Wolf ja anscheinend auch hilft. Dann natürlich auch die Spielpraxis beim Kooperationspartner. Das gehört natürlich auch noch fairerweise dazu. Aber das zeugt schon auch von einer mentalen Stärke und dass da, ich sag mal, das Mindset oder das Grundgerüst so da ist, auch die Automatismen so da sind, dass das funktionieren kann. Und ungeachtet dessen, dass es für Matthias Niederberger natürlich eine brutal bescheidene Situation jetzt ist, aber für Simon Wolf freut mich, dass erstens, dass er diese Minuten wieder bekommen hat und zweitens, dass es dann auch funktioniert hat. Das ist für ihn gut, das ist aber auch für die Organisation sehr gut.
Ja. Ja, und mit Blick, hier Bittner nicht vergessen. Gell? Also es wäre ja sogar noch ein vierter Torhüter irgendwo in der Hinterhand. Der Captain hat gesagt, auch dem Bittner vertraut die Mannschaft und weiß, was der kann. Und der ist im Training immer super mit dabei. Von dem her, ja, bleibt nur zu hoffen, dass wir nicht so eine Ingolstadt-Geschichte fahren wie 23 Ingolstadt, die
oh ja, in
jeder Playoff-Runde in einen anderen Torhüter einsetzen musste. Genau. Wobei, auch da haben es alle Torhüter sehr gut gemacht, inklusive einiger Stettmer dann ein Finale gehalten vom Allerfeinsten als, sag jetzt mal, so jung war auch nicht, aber als Nachwuchs-Goalie im Finale reingeworfen zu werden und dann so gut zu halten, auch Respekt, ja, immer noch.
Respekt also, ab. Also da muss man immer noch den Hut davor ziehen und da hat auch die Mannschaft im Kollektiv, die Ingolstädter damals, haben wirklich einen guten Job gemacht.
Also ich finde generell, dass die Torhüterleistungen in der DEL über die ganze Liga oft sehr, sehr stark sind, auch bei unseren Gegnern, finde ich immer wieder, dass muss man oft sagen, wow. Ich glaube zwar, dass die Haie und wir da momentan vielleicht die beiden besten Torhüter aufs Eis schicken können. In Ingolstadt lese ich gerade, dass also zumindest ein großer Teil der Ingolstädter Fans, die eigenen Goalies als die Schwachstelle in den Top 5 ausgemacht hat. Also sie sagen über sich selber, boah, die Torhüter sind das, was den Unterschied macht zwischen uns und den anderen vier. Straubing hat mit Haukeland und Bugel brauchen wir, glaube ich, auch keine große Diskussion führen, dass die stark sind. Die Adler haben ein starkes Gespann. Denke, was die Torhüterposition anbelangt, wären das sehr spannende Playoffs.
Und wir wissen selber, wie du dich mal in einen Flow spielen kannst, in einen Rausch spielen kannst, in eine Selbstverständlichkeit. Dann können Verletzungen kurzfristige dazukommen, die dir auch die Dynamik einfach so ein bisschen in eine andere Richtung bewegen. Ich glaube, diese Playoffs werden sehr, sehr interessant. Und ich glaube, das glaube ich, können wir jetzt auch, oder kann ich glaube ich auch schon vorwegnehmen, der Streak oder das Gefühl, was du in München oder mit welchem Gefühl du in die Playoffs dieses Jahr reingehen wirst, ist so anders als in den letzten beiden Jahren, dem geschuldet, wie die Mannschaft durch dieses Jahr bisher gekommen ist, welche Attitüden sie an den Tag gelegt hat, wie sie auftritt, wie sie auch auf gewisse Reaktionen auf dem Eis oder gewisse Dinge auf dem Eis, wie sie darauf reagiert, wie sie damit umgeht, was sie ausstrahlt. Das ist anders. Es fühlt sich anders an. Und ich könnte mir vorstellen, schreibt es uns gerne, dass so wirklich in diesem EHC-Umfeld wirklich alles momentan heißer auf die Playoffs ist als in den letzten beiden Jahren, weil du siehst, mit gewissen Umständen kann dieses Jahr ordentlich was gehen.
Ja, also ich sage ja immer, in den letzten Jahren hatte man ja immer so ein Gefühl in der Meistersaison. Ich glaube, wir saßen an diesem Stammtisch und haben gesagt, naja, also schlagen können wir uns eigentlich fast nur selber. Und wenn es normal läuft und die Mannschaft ihre Leistung aufs Eis bringt, wirst du am Ende deutscher Meister. In den letzten zwei Jahren haben wir gesagt, naja, schauen wir mal, was so geht. Hatte man so ein bisschen Unsicherheit, ein unsicheres Gefühl, finde ich. Dieses Jahr, sage ich euch ehrlich, ich glaube, ich habe es auch bei der Radioübertragung jetzt gesagt, habe ich gar kein Gefühl, weil ich bin der Meinung, diese Mannschaft kann im Viertelfinale rausfliegen und diese Mannschaft kann es ganz nach vorne schaffen. Alles kann passieren.
Bin ich auch, aber dieses Jahr ist halt aber auch so, dass man eben sagt, du kannst ja nicht sagen, oh, wir können uns nur selber schlagen. Wir haben dieses Jahr ein Spitzenfeld in der DEL, die alle irgendwo gerade anscheinend auf dem richtigen Punkt sind. Ob das jetzt selbst Straubing, Köln, die das einfach durchziehen. Mit Ingolstadt muss man immer rechnen, irgendwo an der Ecke. Mit Mannheim sowieso. Also da ist
Ich glaube, also, auch in Köln ist denen bewusst, dass es kein Selbstläufer wird.
An dieser Stelle nochmal der Hinweis, es könnte ja wirklich eine historische DEL-Hauptrunde werden, in der tatsächlich vier Mannschaften die 100-Punkte-Marke knacken. Das hat es auch noch nicht gegeben. Es liegt halt alles am EHC, der muss noch mindestens 3 Punkte holen, damit diese 100-Punkte-Marke fällt.
Ja, wie gesagt, das sind dieses Jahr alle stark. Und wie gesagt, also ich, man mag jetzt Ding, aber ich tatsächlich Köln, war Köln, ich erinnere mich, ich bin jetzt bei den Kölnern nicht so drin, war da nicht Nürnberg immer so ein heißes Pflaster für die?
Ja, und München.
Genau, also Nürnberg und München. Und wenn es ganz blöd läuft für Köln, ist das dann auch schon Richtung Viertelfinale, könnte schon eng. Also es werden super spannende Playoffs, da bin ich mir ganz sicher. Also wir müssen halt nur unsere Serie gegen Bremerhaven durchbringen und dann.
Alter, ich bin ja so froh, dass wir zumindest Wolfsburg wahrscheinlich vermeiden können.
Auch das wäre noch möglich.
Übrigens ist Wolfsburg auch sehr froh, wenn wir Wolfsburg vermeiden.
Glaube ich sofort. Nein, also ich glaube, dass das die wohl seit lange unberechenbarsten Playoffs werden. Und das ist gut fürs deutsche Eishockey grundsätzlich. Also ich glaube, auf diese Serien dürfen wir uns freuen, egal wie es kommt. Predictions würde ich jetzt ehrlich gesagt nicht abgeben, wobei Sebi hat es ja schon getan. Der weiß es. Der Seborakel weiß es. Gehen wir mal weiter in unserer Liste der Spieler, über die wir an diesem Stammtisch heute reden sollten. Wir haben nämlich auch zwei Comebacker. Das sind Chris D'Souza und Adam Brooks. Man kann das auch sagen, zwei wichtige Bausteine dieses EHC-Trupps, die scoren, gleich direkt teilweise wieder scoren und eigentlich jetzt zum perfekten Zeitpunkt zurück aufs Eis kommen. Ich glaube, da ist ein großes Durchatmen auf allen Ebenen, dass die wieder zur Verfügung stehen.
Ja, also es sind beide Spieler, die unsere Mannschaft meines Erachtens besser machen. Ich finde auch, Hirose wird besser mit Brooks an seiner Seite, weil die beiden sich einfach sehr gut verstehen. Und so ein Knipser wie Chris und so ein, der ja dann auch ein Giftzwerg sein kann in den Playoffs, wie wir wissen, ist hilfreich. Damit sind wir aber auch in der Situation, dass alle Ausländer fit sind und durch die Verletzung von Matthias dann auch in jedem Spiel zwei sich ausruhen dürfen, schrägstrich müssen.
Tja. Adam Brooks beispielsweise war schon mal jetzt am Sonntag gegen Frankfurt nicht mit dabei. Mhm. Ich glaube, Gabriel Fontaine war auch einer, der jetzt schon überzählig mal draußen bleiben musste.
Jetzt das ganze Wochenende, ja.
Also da werden schon auch enge Entscheidungen nötig. Also Qual der Wahl, aber ganz ehrlich lieber so, als dass du wieder, dass du in die Playoffs gehst und dir erstmal denkst so, vielleicht haben wir nur drei Reihen oder vielleicht sogar noch weniger. Hat's alles schon mal gegeben. Luxusprobleme.
Ja, also tatsächlich bei den A-Lizenzen ist am liebsten lässt halt gar keinen draußen von denen, weil du kannst dich halt rundrum umschauen. Du wirst sie alle brauchen, also irgendwo. Also ja, Smith in der Verteidigung jetzt. Wenn Daubner weg ist, musst du auch irgendwie auffüllen. Ja, also es ist schon spannende Geschichte, ja. Dann lieber einen Stürmer draußen lassen und darauf hoffen, dass bei Yassin der Knoten jetzt tatsächlich geplatzt ist.
Da fehlt uns halt auch Oswald als zusätzliche Option vorne, ja, ist, muss man ganz klar sagen.
Da ist die Hoffnung ja da, dass es für die Playoffs langt. Es wäre ihm zu wünschen, die Saison für ihn bisher ja bis zu dieser Verletzung insgesamt mehr als solide.
Bockstark.
Ich wollte es absichtlich jetzt so ein bisschen untertreiben. Dem wär es zu wünschen, dass er in den Playoffs nochmal richtig aufzocken kann. Hm. Ihr habt es im Grunde jetzt zwei Stichworte schon gegeben. Fangen wir doch mal an. Maxi Daubner mit Verletzung vom Eis, Bluten vom Eis, scheint zumindest jetzt so zu sein, dass es in absehbarer Zeit zurückgeht. Aber wir haben ja auch erstmal gute Besserung an dieser Stelle. Max Daubner ja auch schon mal bei uns hier am Stammtisch gesessen. Da auf alle Fälle gute Besserung. Wir haben aber auch einen Neuling jetzt noch dazu bekommen in der Defensive. Und das ist ein Transfer, ein Wechsel zu diesem Zeitpunkt, der in dieser Form ja durchaus ein bisschen ungewöhnlich ist. Und Christian Winkler, lieber Egel, hat ja in unserem Gespräch gesagt, also wenn wir noch was machen, dann muss es definitiv jemand sein, der uns sofort weiterbringt, der uns besser macht. Ansonsten bleiben wir so, wir sind mit diesem Kader, wie er gebaut ist, zufrieden. Und können wir die Verpflichtung von Albert Schmidt, den man Albert Schmidt schreibt, aber wohl Albert Schmidt ausspricht, dem Letten, das scheint genauso ein Transfer zu sein, weil es ist kein 30-jähriger Nordamerikaner, der ob seiner Vita und seiner Erfahrung so als Ergänzung oder vielleicht als Torhüter noch irgendwie reinkommt oder so. Also Torhüter war eh klar, dass das in dieser Saison nicht nochmal passieren wird. Das ist mit Antoine Bibeault im Herbst schon geschehen. Jetzt haben wir einen 18-jährigen Verteidiger, der bei einer Größe von 191 Zentimetern satte 93 Kilo aufs Eis bringt, der als Top 10 Draft-Pick gehandelt wird. Ich glaube sogar als Nummer 2 Pick ausländischer Art, also ausländischer Spieler auf Rang 2 momentan geprospektet wird. Okay. Das ist, also wir reden jetzt hier von jemandem, der jetzt nochmal Spielpraxis möchte in der Crunch-Time der Saison, was bei seinem alten Club zu 99,9% nicht der Fall gewesen wäre bei Jukurit in Finnland. Wir reden von einem wirklich hochgehandelten Talent. Und der hat sein Debüt ohne Training gleich mal in Augsburg gegeben. Möchtet ihr eure Eindrücke gleich mal schildern, wie ihr den in diesen ersten DL-Minuten, Spielminuten in seinem ersten Derby direkt gesehen habt? Weil ich fand, das ist untypisch für einen 18-Jährigen und untypisch für einen Neuling.
Ja, sagen wir mal so, an Selbstvertrauen mangelt es ihm nicht. Ich glaube, der hat jetzt, wie viele Spiele hat er jetzt insgesamt gemacht? 3 und der fängt schon an, am Eis taktische Anweisungen zu geben, spielt Powerplay, spielt höchst souverän, lässt Gegner relativ einfach stehen, steht seine Checks. Also es ist eine Verpflichtung, die jede DEL-Mannschaft besser macht. Ist echt schade, dass wir die nur so kurz sehen werden.
Ja, es ist
nicht auszugehen, dass er da bleibt.
Ja, mein Pokerspiel. Also tatsächlich. Also nicht alle werden immer gleich sofort drüber gezogen, wenn sie gedraftet. Vielleicht kriegt er noch ein Jahr. Und dann haben wir wahrscheinlich echt gute Chancen. Außer man will ihn wieder irgendwo in Finnland, Schweden irgendwo sehen für das Jahr, was dann auch passieren könnte. Aber jetzt mal von dem her, bleibt gar nichts zu meckern. Also wie der Egel gesagt hat, der macht seine Anweisungen, der macht sein Ding. Gegen Frankfurt habe ich mir so das ein oder andere Mal gedacht, von wegen, wenn man dem jetzt noch erzählt hätte, dass die Offensivtaktik ist, wir spielen den Puck tief und fahren hinterher, dann hätten wir durchaus noch ein bisschen mehr oder hätte er noch mehr kreieren können. Da hat er öfters mal gezögert und nochmal geschaut. Hat auch, glaube ich, ein Abseits, weil Yassin natürlich schon mal voll Gas gibt, wenn wir über die Mittellinie drüber sind und dann bremst er nochmal und schaut. Und also es war schon, aber ja, nichts, was man, der ist 18, bitte, das ist super, dem zuzuschauen. Also
der Scout, der neben uns auf der Pressetribüne saß oder neben der Pressetribüne aus Calgary, der auch wegen ihm da war, hat zumindest fleißig notiert. Und nebenbei hat er sich sehr, sehr wohlwollend oder sehr positiv über den SAP-Garten geäußert.
Ja.
Auch das hat uns Christian Winkler ja gesagt, dass regelmäßig durchaus Gäste aus Nordamerika da sind und sich das Venue angucken. Und wir werden nachher im Zusammenhang mit NHL, SAP-Garden und Turnieren, glaube ich, noch eins oder bestimmten Partien noch ein paar Gedankengänge austauschen. Deswegen,
bitte an den Superdom in Düsseldorf riech mal halt noch an mich dran, ja? Also.
Reden wir gleich drüber, lassen wir euch freien Lauf. Also, wir sind uns, glaube ich, einig, Albert Schmidt, eine Top-Verpflichtung für die Crunch-Time dieser Saison. Mit 18 Jahren einen Körper, das ist schon bemerkenswert. Da müssen andere noch 3 Jahre dafür trainieren, mindestens. Also, bin gespannt, was wir von ihm noch sehen werden, wenn es dann in die Playoffs geht. So, und jetzt kommen wir zu einem Spieler, einem Ereignis, das beim Egel, glaube ich, bleibenden Eindruck hinterlassen hat.
Ja, weil ich echt vielen Dank an alle, die mir diese unzähligen Nachrichten gestern geschrieben haben, mich mit unzähligen Stories verknüpft haben. Eine davon hat Yassin Elis übrigens sogar dann auf seiner Instagram-Story natürlich auch wieder geteilt. Jo, Yassin hat ein Tor mit der Rückhand geschossen. Herzlichen Glückwunsch dazu. Aber jetzt ernst, also ich stehe ja zu dem, was ich gesagt habe. Dass daraus gleich so eine Story geworden ist, ist wirklich wahnsinnig lustig eigentlich. Ich hätte mir gewünscht, dass es schon viel früher mal passiert, dass wir das Gespräch jetzt führen. Aber das war das, was ich vorhin gemeint habe, das Timing, dass bei Yassin Elis, dass er ein entscheidendes Tor macht. In der Overtime, mit einem Alleingang. Mir ehrlicherweise egal, ob Vor- oder Rückhand, wegen mir, egal wie die Scheibe reingeht, Hauptsache drin. Ich glaube, man muss ja nicht darüber sprechen, dass der viele unglückliche Abschlüsse in letzter Zeit hatte und man oft genug gesehen hat, dass er selber damit hadert. Und wir brauchen seine Tore. Und das kann eine wirklich entscheidende Situation für die Playoffs gewesen sein. Nicht wegen dem Zusatzpunkt, sondern wegen dem Wie und wegen dem Wer.
Vielleicht, um das Ganze nochmal abzuholen, weil vielleicht hat es nicht jeder mitbekommen. Wir haben ja mal Yassins Torflaute thematisiert. Wir haben unglückliche Aktionen mit der Rückhand thematisiert. Und dann gab es die Sternfahrt der EHC-Stars zu den Fanclubs. Und ich glaube, die Bierzehnte Reihe war es, die ihn Yassin Eletz darauf angesprochen hat, dass dieser Stammtisch, respektive der Egel, da, nennen wir es mal, Kritik geäußert hat. Mhm. Yassin Eletz, das muss ich aber ganz deutlich sagen, der hat Humor. Nee. Der hat das dann in einer Instagram-Story, hat er dann an dich, lieber Egel, eine kleine Nachricht geschickt, dass er während der Olympiapause daran arbeiten wird, mhm, und bis zu den Playoffs wird es funktionieren. Mhm. Dass Yassin Eletz jetzt das auch nochmal aufgreift quasi in unserer Instagram-Story, also über zwei Ecken, das spricht für ganz viel Humor.
Er hat ja auch Wort gehalten, es hat bis zu den Playoffs, hat er gesagt, wird es funktionieren.
Ja.
Er hat sich ein bisschen Zeit gelassen, aber es ist noch rechtzeitig vor den Playoffs.
Also alles wunderbar. Und ehrlicherweise, wenn man sich diese Instagram-Sequenz nochmal anguckt, beziehungsweise diesen Clip, den der EHC da auch hochgeladen hat. Wenn man überlegt, kurz vor Ablauf der regulären Zeit muss Yassin Eletz auf die Strafbank. Diese Strafe wird mitgenommen natürlich dann in die Overtime. Es hätte ja sein können, dass diese Strafe dazu führt, dass der EHC dieses Spiel doch in der regulären Zeit verliert oder auch in der Overtime verliert. Yassin Eletz kommt zurück aufs Eis, erobert selbst den Puck, läuft alleine aufs Tor zu, der halbe Garden erhebt sich, auch das hat eine gewisse Dynamik und dann machst du das. Also eigentlich hättest du, du kannst ein Bild eines platzenden Knoten eigentlich fast nicht besser zeichnen, als das passiert ist. Es geht nicht besser. Hm. Und ich habe den großen Wunsch, oder also für Yassin Eletz, dass das genauso, wie ich es jetzt erklärt habe, dass das bei ihm wirklich einen positiven Pop gemacht hat und nicht den negativen wie bei Matthias Niederberger, sondern dass da jetzt wirklich was passiert ist und dass er, wie gesagt, am 50. Spieltag. Es wäre das perfekte Timing, mhm, und es wäre die perfekt gemalte Situation. Und wenn wir dann in zwei Monaten drüber reden, warum die EHC-Saison länger gegangen ist und und da würden wir uns nochmal drüber unterhalten.
Dann war es, weil ich eine Anregung hatte bezüglich Trainingsplan für Yassin Eletz.
Ja, genau.
Du meinst, dass das Packmas-Ding wieder irgendwie doch mal wieder durchschlägt, mhm, was es in den letzten Jahren tatsächlich ja immer irgendwann mal irgendwo so ein bisschen getan hat. Vielleicht überhöhen wir uns jetzt hier auch gerade so ein bisschen. Man muss nur Schimpfer. Ja. Aber jetzt nochmal, lieber Egel, was hat sich denn danach, nach diesem Spiel im SAP-Garten für dich noch zugetragen?
Ich habe relativ schnell relativ viele WhatsApp, Messages, Nachrichten auf allen Kanälen bekommen. Manch einer hat scheinbar auch geglaubt, ich habe es nicht gesehen, dabei habe ich das Spiel kommentiert.
Ja, deswegen wissen die Leute ja, was du hast. So manchmal
also, halt, war ja auch für uns da oben auf der Radiotribüne dann ein Knotenlöser. Dass ich dann allerdings nach den Interviews ins Henry komme und mir einen extra gedichteten Gesang mit einem Gesang empfangen werde, hat mich sehr gefreut. Danke an alle Besucher im Henry. Da siehst du einfach, dass diese Eishockey-Community, die hat Humor, die hat Zusammenhalt und das macht Spaß. Und das sind so die kleinen Highlights in so einer Saison, über die man dann auch nochmal spricht nach so einer Saison. Und das macht Spaß einfach. Und wir wissen ja auch, die Spieler können das ab und sehen es mit dem Augenzwinkern und die Organisation kann das ab. Und das war rundum stimmig und gut. Und danke an alle, die sich dran beteiligt haben.
Apropos stimmig. Sebi Heckler einen Aufkleber bei uns in die Kamera. Ich wollte eigentlich gerade die Überleitung schaffen, apropos stimmig. 10 Jahre deutscher Meister Eishockey Club. Gegen Wolfsburg da hat man da auch noch was erlebt, was man auch nicht alle Tage hat. Du bekommst eine 5 Minuten Unterzahl, kassierst das Ding und gehst trotzdem mit einer eigenen Führung raus. Hast du auch nicht jeden Tag.
Ja.
Dann hast du eine wunderbare Choreografie. 10 Jahre Seosen.
Ja.
Mag ein, zwei Leute geben, die das mit dem Seosen jetzt nicht ganz verstehen. Versuchen wir kurz aufzuklären. Damals war das der Hashtag, der quasi kreiert worden ist tatsächlich aus einer Choreo zum Playoff-Start. Das ist halt einfach ein Kultfaktor. Das ist ein Stück Münchner Eishockey-Geschichte.
Also das wäre schade. Wir hatten eine Choreo, da war das stand dann, setzt der Seosen die Krone auf. Daraus hat dann nach der gewonnenen Meisterschaft die Mannschaft weitergemacht und hatte an dem Mannschaftsbus zum Meisterfeier hatten sie Danke für die tolle Seiosen stehen. Und die Choreo zur nächsten Saison war dann Make Seiosen Great Again. Und jetzt haben wir halt jetzt wieder aufgegriffen. Also für alle, die sich gewundert haben.
Absicht.
War Absicht.
Diesmal ein Stück war's Münchner Eishockey-Geschichte einfach. Aber stimme ich insgesamt. Also es gab am Donnerstag den Kinoabend mit zahlreichen Meisterspielern von 2016. Ich schmeiß mal ein paar rein. Michi Wolf, David Leggio, Jason Jeffrey, Mats Christensen, Frank Maurer, Uli Maurer, Daryl Boyle, Richie Regier, Florian Kettemer. Könnte man noch weitermachen, einfach nur mal eine kleine Auswahl zu geben. Natürlich Don Jackson auch mit dabei. Und die natürlich dann am Spieltag auch im SAP-Garden vor Ort. Ich glaube, da gab es an ganz vielen Ecken und Enden im Gartenhäuschen Gänsehaut.
Ja, Leggio, ganz ehrlich, also, er hat ja auch in Wolfsburg gespielt, muss man dazu sagen, nach München. Aber David, er wurde ja auch zum Tanzen aufgefordert nach dem Spiel, hat er auch wieder gemacht, dem gleichen Tanz wie früher immer. Es ist einfach schön, die Jungs wiederzusehen.
Und du hast, finde ich, auch gemerkt, die Bilder, die man gesehen hat, das war wie ein Klassentreffen.
Ja.
Die haben sich so drauf gefreut, das war herzlich, das war so, endlich sehen wir uns auch mal wieder. Und da scheint auch, also diese Bande, die haben diese 10 Jahre überdauert. Und da muss ich nochmal dazu sagen, diese erste deutsche Meisterschaft 2016 hat ja eine Ära geprägt. Das 17, 18, 2 Titelverteidigung, gegipfelt dann auch nochmal, beinahe wäre es ein 4. Titel in Folge geworden. Da ist man im Finale 19 an Mannheim gescheitert, die damals eine grandiose Spielzeit hatten, wo der EHC auch Verletzungspech dann hinten raus hatte, in dieser Saison auch das Champions-League-Finale noch gespielt, auch leider verloren. Aber das waren ja 4 Spielzeiten, die diese Basis 2016 ja gelegt hat und sowas verbindet. Und ich finde, bei die Bilder, die man gesehen hat, Videos, Bilder, Clips, da kommen schon Bilder hoch und auch Emotionen nochmal hoch.
Ja,
und also,
immer wenn ich an diesen Abend, diese Nacht von Wolfsburg denke, kriege ich ein breites Grinsen, ganz ehrlich. Es war das schönste Mal in Wolfsburg.
Ich habe mir auch den Film nochmal angeguckt, Behind the Skates damals. Der ist ja noch auf YouTube abrufbar. Kleine Werbung, kleiner Querverweis. Also wer sich mal 1,5 Stunden diese Saison nochmal mit Behind the Scenes, Spielszenen, Interviews nochmal zu Gemüte führen möchte, macht euch ein kühles Bier auf, nehmt euch die Zeit, einfach mal nochmal reinschub. Also sowohl für die, die damals schon dabei waren, als auch die, die im Nachhinein dazugekommen sind, da kommt, glaube ich, sehr, sehr viel rüber, warum das damals eine ganz spezielle Zeit war für den Eishockey-Club. Sonst noch Gedanken zum Sportlichen rund um den Eishockey-Club vor den letzten beiden Spieltagen und dem Start in die Playoffs? Weil ansonsten haben wir noch einen Punkt, wo es vielleicht jetzt, ich weiß nicht, vielleicht der ein oder andere wird emotional. Vielleicht. Wir haben es ja schon angeschnitten. Stichwort National Hockey League, NHL. Eine Meldung, die aufgeploppt ist. Am kommenden Freitag, das ist dann der 13. März, wird es in Düsseldorf eine Pressekonferenz der NHL geben. Es ist zu erwarten, dass dort verkündet wird, dass in Düsseldorf regelmäßiger wohl NHL-Punktspiele stattfinden sollen. Im Raum steht laut Eishockey News in diesem Jahr bereits die Termine 18. und 20. Dezember. Man munkelt, dass mindestens eines der beteiligten Teams einen deutschen Starspieler in seinen Reihen hat. Das kann man jetzt auslegen, wie man möchte. Gibt ja da drüben mittlerweile einige. Wir reden von 2 Punktspielen in diesem Jahr. Es geht aber wohl um was Längerfristiges. So.
Also eine große deutsche Tageszeitung hat den Star heute benannt. Aber die kennt wahrscheinlich auch nur den einen.
Ich sag mal, es ist nicht weit hergeholt, dass es möglicherweise sich um die Edmonton Oilers handeln könnte. Aber erstmal grundsätzlich positiv, wenn die NHL in Deutschland Station macht. Wir hatten Exhibition Games. Wir sind hier in München ja auch schon in den Genuss gekommen. Zur Eröffnung des SAP Garden kamen damals die Buffalo Sabres, bei denen damals JJ Peterka gespielt hat. Das hat natürlich insgesamt gut gepasst. Und da verweise ich jetzt nochmal auf unser Gespräch mit Christian Winkler, der auch gesagt hat, dass aus der NHL immer wieder Gäste auch nach München kommen und gucken wollen, wie sich das Eishockey entwickelt hat, auch mit dem SAP Garden. Und da gibt's sehr, sehr lobende Worte, respektvolle Worte. Und da hat Christian Winkler ja auch gesagt, dass es durchaus Stimmen gab von diesen NHL-Vertretern, die ein bisschen, wie soll ich sagen, ungläubig sind, warum denn die Eishockey-Weltmeisterschaft 2027, die ja in Deutschland stattfindet, nicht in München stattfindet. Da gab es Fragezeichen. Ich erinnere mich an Diskussionen auch an diesem Stammtisch vor einigen Jahren mittlerweile oder Monate, Jahren, als es darum ging, dass als Spielorte 2027 bei der WM Düsseldorf und Mannheim benannt wurden. Jetzt haben wir das Thema, dass die NHL nach Deutschland kommt und wieder wird Düsseldorf genannt, aber München nicht.
Ja, und
jetzt muss man wieder, glaube ich, ein bisschen aufpassen, dass man jetzt dann nicht, dass man jetzt nicht die München-Brillen, man kann uns das natürlich gleich vorwerfen, dass wir sagen, ja, München über alles und München, warum nicht? Und wir sind doch der Eishockey-Narbe der Welt. Darum geht es uns überhaupt nicht. Es geht einfach auch mal um Fakten, um Ausgangslagen, um Möglichkeiten. Und nochmal, wir wissen nicht, was auf dieser Pressekonferenz alles verkündet wird und welche Argumente daran geliefert werden. Es geht einfach erstmal um diesen ersten Eindruck. Und mein Eindruck ist, Düsseldorf ist kein DEL-Standort mehr. Leider, das muss man glauben, muss man so ganz deutlich sagen, leider, dass die Düsseldorfer EG ist zweitklassig mittlerweile. Der Deutschlandcup kehrt zurück wird in Düsseldorf gespielt. Die Weltmeisterschaft wird in Düsseldorf gespielt und jetzt höchstwahrscheinlich auch NHL-Punktspiele. Und ich weiß nicht, aber irgendwie es fühlt sich irgendwie schräg an. Versuch's mal so.
Ja, ich finde es auch ein bisschen schräg. Also ich habe es ja gerade schon gesagt, auch Berlin wird da nicht berücksichtigt. Ich glaube, jeder, der schon mal in der Uber-Arena war, wird bestätigen können, dass das eine fantastische Eishalle ist mit einem wunderbaren Umfeld um die Halle herum, wo man viel erleben und machen kann und wo du auch Hotels und alles mögliche außenrum hast. Also Berlin ist von der Struktur her da sicher auch ein Standort, der sich dafür total anbietet. Ist nebenbei der DEL-Rekord-Champion. Ja, München, ich meine, wir brauchen nicht darüber reden, dass der SAP-Garten für sowas wie gemalt ist, dass auch der Olympiapark sehr attraktiv ist und dass München als Stadt auch sehr attraktiv ist. Ich kenne die entscheidenden Gründe nicht. Ich meine, der Deutschlandcup, dass der nach Düsseldorf geht, das liegt an der WM, weil sie halt da einen Probelauf machen wollen, ob es überhaupt funktioniert oder keine Ahnung, wie es am besten funktioniert. Interessant fände ich ja, wenn sie beim Deutschlandcup feststellen, dass es nicht funktioniert, was sie dann mit der WM machen, aber das steht auf dem anderen Blatt. Ja, keine Ahnung, wer sowas entscheidet und warum es so entschieden wird. Ich wünsche denen da in Düsseldorf viel Spaß damit.
Ja, im Großen und Ganzen wird es mich einen Haufen Geld sparen. Also von dem her, ja, Aber wie gesagt, also irgendwas muss ja also es wäre jetzt ja auch nicht so, dass man jetzt so von Spielerseiten oder irgendwo ganz oft gehört hat, boah, in Düsseldorf, da ist das Eis spitzenmäßig, da ist alles so viel besser, die Kabinen, die Wege, da ist alles so super, dass es im Vergleich jetzt zu den anderen, ich weiß es nicht, aber irgendwas weiß ich nicht.
Also wir reden ja von höchstwahrscheinlich 2 Punktspielen an einem Wochenende. Dann reden wir auch davon, ist die Frage, sind es zweimal die gleichen Teams, back-to-back, theoretisch möglich. Ist es eine Kombination, dass der Standort Düsseldorf vielleicht mit einem anderen Standort, dass es halt 2 verschiedene Teams sind, wo du halt dann zumindest einmal durchwechselst? Ist auch eine Option, wissen wir nicht. Dann reden wir aber auch über Trainingsmöglichkeiten, weil diese Teams ja auch trainieren müssen. Ich sag mal so, in München hat man halt noch 3 Trainingshallen direkt am Garden mit dran. Düsseldorf natürlich durchaus eine Sportstadt. Der PSD Bank Dome, wie er ja mittlerweile heißt, wann wurde er eröffnet? 2004?
Wann wurde was eröffnet? Entschuldigung?
Das ist die Eishalle in Düsseldorf.
Keine Ahnung.
2. September 2006. Also auch schon steht schon ein bisschen länger da. Ich sag mal, das Einzugsgebiet hier mit dem Rheinland, mit Pott, ja, okay. Aber das Eishockey-Bundesland oder die zentrale Eishockey-Region in Deutschland ist halt eigentlich Bayern. Da trete ich, glaube ich, jetzt auch niemandem zu nahe. Es hinterlässt halt einfach ein paar Fragezeichen.
Ja, also im Rheinland, ja, da kann ich die Entscheidung, also wenn man sagt, man will es im Rheinland machen, verstehe ich die Entscheidung für Düsseldorf durchaus, weil die Hallenbelegung in Köln, wie wir wissen, immer ein bisschen ein schwieriges Thema ist, selbst für die Haie. Ich glaube, wenn da jetzt nochmal ein Wochenende irgendwie wegfällt, dann wird's ganz blöd. Von daher kann man die Entscheidung, glaube ich, schon dann teilen, weil Düsseldorf halt auch Stadt und Flughafen und ich, also persönlich hätte ich damit gerechnet, wenn die NHL nochmal nach Deutschland kommt für Punktspiele, dass sie nach Berlin geht, weil der Herr Anschütz seinen eigenen Club da nach Deutschland holt.
Ja, grundsätzlich ist mir jetzt aber auch schon viel zu viel Zeit in diesem Podcast für dieses Thema wieder.
Zuerst wollt ihr ernste Themen haben. Und dann möchte Sebi über so ein Thema nicht reden.
Ja, nein.
Also wenn es dich beruhigt, ich glaube nicht, dass ich zwingend in München auf ein NHL-Punktspiel gegangen wäre, aber da, wie ich weiß, da stehe ich ziemlich alleine da.
Ja, ich wäre da schon dort gewesen. Das ist also bestimmt, garantiert.
Sehr wahrscheinlich. Okay, aber dann machen wir den Deckel drauf. Wir warten jetzt auch mal ab, was an dieser Pressekonferenz rumkommt. Dann können wir ja beim nächsten Stammtisch bei Bedarf weitere Gedanken austauschen. Dann würde ich jetzt nämlich weitergehen schon zu den Shortcuts. Denn ich möchte euch den aktuellen Stand unserer Saisonwette mitteilen. Wir haben eine weitere Marke geknackt. Nach 50 von 52 Hauptrundenspieltagen liegt unsere Saisonwette mittlerweile bei schönen 402 Euro.
Stark.
Cool.
Die am Saisonende an einen guten Zweck gehen. Dann etwas Schönes, was wir ja gesehen haben auf den Social Media Seiten, die EHC, eine Abhandlung der EHC Stars hat, dass die Kinderonkologie im Klinikum Schwabing besucht. Eine ganz, ganz tolle Aktion. Das kann man schwer in Worte fassen. Das ist einfach eine richtig tolle Aktion für die Kiddies dort, dass die Freude haben, dass sie was Cooles erleben. Onkologie, das ist eine ganz schwere, mir fehlen tatsächlich so ein bisschen die Worte, das da richtig in Worte zu fassen. Da sind solche Aktionen absolut richtig aufgehoben. Vorbeizuschauen, Lachen schenken, toll.
Absolut, dem ist nichts hinzuzufügen.
Dann freuen wir uns oder wir gratulieren dem EHC Rapper München zu einem neuen Zuschauerrekord. 17 von 26 Heimspielen in der Hauptrunde sind bzw. waren ausverkauft. Das steht bereits fest. Damit kommt der EHC in der Hauptrunde auf eine Gesamtzuschauerzahl von 268.545, was einen wunderbaren Zuschauerschnitt von 10.329 ergibt. Das ist eine Auslastung von knapp 96%. Das ist schon eine Hausnummer. Das heißt, man hat den Rekord der ersten Gardensaison nochmal nach oben geschraubt. Richtig coole Sache. Und dann gebe ich nochmal an den Egel rüber, denn der ist ja, wenn es ums Münchner Eishockey geht, hat er überall seine Finger drin, bei Radio Wiesentfeld, hier bei Packmas, in der Nordkurve grundsätzlich, wenn es um Choreos geht, ist er auch schon mittendrin und wo er seit neuestem auch mittendrin ist, ist beim neu gegründeten Fanprojekt Eishockey München. Und lieber Igel, auch da tut sich ein bisschen was, beziehungsweise sind erste Marken gefallen, habe ich
ja erfahren. Ja, also wir haben die 100 Mitglieder mal Grenze geknackt. Dafür schon einmal danke an alle, die jetzt schon Mitglied sind. Es geht was vorwärts. Auch auf allen anderen Ebenen geht was vorwärts. Da kommen viele neue Informationen sicher in den nächsten Wochen. Wer Fragen hat, sich dafür interessiert oder einfach auch Mitglied werden möchte, wir haben einen Stand vor jedem Heimspiel und immer in der ersten Drittelpause hinter der Kurve. Zu erkennen am Banner Fanprojekt München. Oder kommt's einfach auch gerne auf mich zu. Ihr wisst ja, wo ihr mich in der Halle findet.
Habt ihr auch eine E-Mail-Adresse schon, die man teilen kann?
ja, ich muss sie tatsächlich nachschauen, weil du weißt ja, ich und Adressen und Telefonnummern, ich merke mir sowas immer nicht.
Dann such sie doch mal schnell raus. Ja,
ich sag's dir gleich.
Sag's mir dann. Das ist nämlich der letzte Punkt auf meiner Liste, also müsstest du jetzt... Ich möchte dir jetzt keinen Druck machen.
Ich kann unter Druck nicht arbeiten, das weißt du ja.
Aber unter Druck entstehen Diamanten.
Ach so. Oh Gott. Sebi, hast du dazu auch noch irgendwas beizutragen zu diesen Weisheiten, die wir jetzt gerade hier uns um die Ohren kloppen?
Nein, gar nicht. Aber ich nutze jetzt dann doch nochmal dazwischen zu grätschen. Und also vom Radio, wir hätten jetzt zum... Spiel gegen Straubingen noch ein paar Hiroshi-Pins, noch ein paar alte. Und ich arbeite ja schon dran, dass die neuen Pins zu den Playoffs da sind. Vielleicht sind sie am Freitag schon da. Lasst euch überraschen. Aber ja.
Ich hätte hier eine E-Mail gefunden, Egel übrigens.
Lies mal vor.
vorstand@eh-fanprojekt-m.de.
Sehr gut, stimmt. Wie soll ich mir denn die merken?
Und der Vollständigkeit halber, uns erreicht ihr unter team@packmas.de.
Ja.
So, mein Zettel, meine Gutsten ist leer. Vielleicht noch der Hinweis, wir planen den nächsten Stammtisch dann kurz vor der ersten Playoff-Runde des EHC, also vor dem Playoff-Viertelfinale. Im besten Falle dann auch mit, wo wir schon wissen, gegen wen es geht. Das könnte schneller passieren, das könnte später passieren. Deswegen können wir ein Veröffentlichungs- bzw. Aufnahmedatum jetzt noch nicht benennen. Unser Ziel ist aber auf jeden Fall...
Oder ihr glaubt es mir halt jetzt schon.
Ja... Ja, Sebi, aber nochmal, also bevor der erste Puck fällt im Viertelfinale des EHC Rapper München, werden wir uns an diesem Stammtisch zur Folge 202 einfinden und uns einstimmen auf die geilste Zeit des Jahres. Lieber Sebi, lieber Egel, ich bedanke mich herzlich für Stammtisch Episode Nummer 201.
Danke dir. Danke dir, danke euch beiden. Achso, kann ich noch einen Gruß loswerden?
Hast du dann? Hast du noch einen Gruß?
Ja, ich möchte gerne nochmal die Kollegen von Sharkbite grüßen, die mit uns ja zusammen das Spiel übertragen haben, also mit dem Radio. Und herzlichen Glückwunsch zur Hauptrundenmeisterschaft.
Grüße gehen raus von der Isar an den Rhein. Und damit verbleiben auch wir mit den besten Grüßen von Münchens Eishockey-Stammtisch. Bleibt's gesund, bleibt's freundlich, bleibt's optimistisch. Eigentlich hätte jetzt das Outro kommen sollen.
Sollen wir es einsingen?
Nein, da kommt's. Immer schön am Puck bleiben. Bis zum nächsten Mal bei Packmas. Macht's es gut. Servus.
Servus.
Ciao. Wir sind